Wir haben jetzt einen Haufen israelische Lieder gesungen. Das hat folgenden Hintergrund, möchte ich vielleicht mal vorweg sagen. Vor einem halben Jahr hat mich der Andreas gefragt, beziehungsweise hat gesagt, ich würde gerne einen Israel-Gottesdienst machen und ich würde gerne predigen. Würdet ihr, also Antje und ich, mitmachen? Weil wir sind ja sozusagen wegen für Israel hier zuständig in der Gemeinde, sind auch dafür eingesegnet worden. Da habe ich gesagt, ja, gerne. Aber jetzt ist ja der Andreas, vor kurzem hat er gesagt, dass er geht und das Datum stand schon fest. Und ja, es kam dann weiter so auf mich zu und habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, muss ich das wohl selbst machen. Ich habe jetzt mir ein paar Gedanken gemacht. Also das ist jetzt einfach so ganz kurzer Vorspann, warum wir so einen Haufen israelische Lieder gesungen haben. In der Kirche ist es ja üblich, dass es im August, das ist ungefähr so das erste Augustwochenende, einen sogenannten Israel-Sonntag gibt. Das hat folgende Bewandtnis, und zwar ist es zurückzuführen auf den Holocaust. Holocaust, das ist ja das für die Jungen, für die ganz Jungen hier unter uns, die es vielleicht noch nicht gehört haben in der Schule, hat damit zu tun, dass die Juden hier bei uns in Deutschland verfolgt worden sind und vernichtet wurden. Sie sind alle umgebracht worden in Konzentrationslagern. Und man wollte also irgendwo von der Kirche her sich etwas wieder mit Israel aussöhnen. Und dann hat man den Israel-Sonntag eingeführt, weil nämlich ungefähr auch in diesem Zeitpunkt die Juden einen besonderen Feiertag haben. Und dieser Feiertag, der bezieht sich darauf, dass der Tempel in Jerusalem zweimal zerstört worden ist, und zwar jeweils immer an dem gleichen Datum. Und das war einmal, ich sage später nochmal, 584 vor Christus und einmal 70 Jahre nach Christus. Deshalb, wie gesagt, gibt es diesen Israel-Sonntag, sowohl für die Juden, also die nennen den nicht Israel-Sonntag, aber deshalb ist der in der Kirche so verankert. Der Andreas hat mal dieses Thema heute so damals in den Predigtkalender so aufgenommen mit dem Thema, was macht uns den normalen Umgang mit Israel so schwer, oder so ähnlich lautete das Thema. Und dann habe ich mir darüber so Gedanken gemacht und habe mich darin beschäftigt damit und bin darauf gekommen, es ist die Ersatztheologie. Was ist Ersatztheologie? Erstens, Israel habe als Nation Jesus als Erlöser abgelehnt und damit ihre Stellung als auserwähltes Gottesvolk für immer verloren. Das war so die Aussage Nummer eins. Die zweite, die Gemeinde Jesu tritt an Israels Stelle und ersetzt das Volk Israel damit vor Gott. Drittens, die Gemeinde erbt das geistliche Israel, alle Segnungen des Alten Testaments, die Gott ursprünglich Israel zugedacht hatte, die sollen jetzt auf die Kirche überfließen. Und viertens, die Gemeinde entfernt alles Jüdische aus der neutestamentlichen Theologie und Anbetung und ersetzt es mit griechisch-römischen Aspekten. Die Praxis der römisch-katholischen Ersatztheologie, die fing ja schon früh an, also die Erkenntnis der frühen katholischen Kirche über die Ersatztheologie war nicht grundsätzlich falsch, sondern einfach zu extrem. Denn sie sahen, obwohl das Problem der falschen Einheit mit den Juden, merkten aber nicht, dass sie die Ablehnung etwas überspannten. Und das hat auch natürlich Folgen. Geprägt wurde diese Ersatztheologie von einem Johannes von Antiochia, der Erzbischof von Konstantinopel war und als einer der größten christlichen Prediger galt, also noch größer als der Finney, als der Charles Finney, den ja von uns vielleicht jeder kennt, aber dieser Johannes von Antiochia, in den Kirchengeschichtsbüchern steht da nur Chrysostomus, Johannes Chrysostomus drin. Und der lehrte, dass man als Christ nicht nur keine Gemeinschaft mit den Juden haben sollte, sondern er rief letztlich zum Hass gegen die Juden auf. Er sagte, es ist eine Pflicht der Christen, die Juden zu hassen. Je mehr wir Christus lieben, desto mehr müssen wir die Juden bekämpfen. Die römisch-katholische Kirche trennte sich aber nicht nur von den Juden, sondern auch von allen hebräischen Wurzeln und machte damit dem Heidentum Tür und Tor auf. Das ist total an der Bibel vorbei. Man kann sich schlecht als geistliches Israel bezeichnen, wie es die Kirche damals tat, und gleichzeitig bemüht sein, alles Hebräisch-Jüdische aus dem Glaubensleben auszumerzen. Das wahre Christentum basiert auf der Bibel, die von Anfang bis Ende jüdisch ist. Die neutestamentliche Gemeinde ist auf den jüdischen Aposteln und Propheten aufgebaut. Sie sind die lebendigen Grundsteine, wovon Christus der Eckstein ist. Im Zuge dessen wurden die jüdischen Feste Gottes und der Sabbat als gesetzliches Joch verworfen und durch heidnische Brauchtumsfeste wie Weihnachten und Ostern ersetzt. Der Sabbat wurde durch den heidnischen Sonntag zu Ehren des Sonnengottes ersetzt. Der Papst wurde Stellvertreter des Gottes der Hebräer, ein Ersatzgott, der unfehlbar war, Sünden vergeben und Gesetze erlassen konnte. Jesus, der Erlöser und Mittler zwischen Gott und Mensch, wurde durch Maria, die Mittlerin und Erlöserin, ersetzt. Sakramente, Heiligenverehrung, Heiratsverbot für Priester wurden eingeführt. Der Antisemitismus war geboren. Verfolgung der Ketzer, das waren die Christen, die an den biblischen Werten und Brauchtum festhielten, die spanische Inquisition, die katholischen Kreuzzüge, die das Land Israel beanspruchten, folgten und ebneten den Weg zum Holocaust. Und jetzt noch ein paar Sätze von Dr. Martin Luther. Die Juden sind Giftmischer, Ritualmörder, Wucherer, sie sind die Parasiten der christlichen Welt, sie sind übler als die Teufel, es ist schwerer, sie zu bekehren als Satan selbst, sie sind zur Hölle verdammt, sie sind der wahrhaftige Antichrist. Ihre Synagogen sollten zerstört werden, ihre Bücher beschlagnahmt und sie sollten dazu gezwungen werden, mit ihren Händen zu arbeiten. Noch besser wäre es jedoch, wenn sie von den Fürsten aus den Ländern vertrieben werden würden. Und in seiner letzten Predigt, die er nur wenige Tage vor seinem Tod hielt, forderte er die Vertreibung der Juden aus ganz Deutschland. Für mich war das damals interessant, als ich dann gelesen habe, dass die Reichskristallnacht am Dr. Martin Luthers Geburtstag stattfand. Alles Jüdische wurde auf diese radikale und völlig unchristliche Weise abgeschafft und durch griechisches, menschlich-humanistisches Gedankengut ersetzt. Die Ersatztheologie war geboren. In der jüdischen Theologie dreht sich alles um Gott, in der griechisch inspirierten Ersatztheologie dreht sich alles um den Menschen. Der Humanismus mit seinem menschlichen Selbstwert sitzt auf dem Thron Gottes. Und jetzt ein Beispiel für ein sogenanntes abgeschafftes Fest. Und es wird hier ein Zitat aus Sacharja 14, Vers 16. Und es wird geschehen, alle übrigen von den Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König der Herren der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Wer feiert denn bei uns schon das Laubhüttenfest? Also das gibt es sozusagen gar nicht und das ist was, was in Zukunft noch geschehen wird. Heißt das nun, dass Gott Israel tatsächlich verworfen hat? Dass die neutestamentliche Gemeinde, die Urgemeinde, überhaupt aus Juden bestand, bezeugt schon mal das Gegenteil. Paulus betonte in seinem Brief an die gemischte Gemeinde in Ephesus, dass sie alle, Juden und Heiden, durch einen Geist in einen Leib berufen sind und dass Gott ein Gott und Vater aller sei, der über allen und durch allen und in allen ist. Epheser 4, Vers 4 bis 6. Außerdem bestätigt Paulus in Römer 15, Vers 8 die Bündnisse Israels. Petrus war mit dem Evangelium für die Juden betraut und Paulus, der Apostel der Nationen, ging immer erst zu den Juden, wenn er irgendwo in eine fremde Stadt kam. Es ist zwar richtig, dass die Mehrheit der Juden das Evangelium abgelehnt und deshalb von Gott verworfen wurde, aber das widerfuhr eben nur einem Teil Israels. Der gläubige Teil mit seinen Aposteln und Propheten bildete die Grundlage für die neue Gemeinde. So steht es in Epheser 2, Vers 20. In Römer 11, Vers 15 lesen wir von der Verwerfung Israels. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Paulus stellt am Anfang von Kapitel 11 ganz klar fest, dass Gott sein Volk keinesfalls verworfen hat. Demnach kann er in Vers 15 nicht das Gegenteil behaupten. Er kann hier nicht nur es kann sich hier nur um die Verwerfung Jesu oder um die Verwerfung des Evangeliums der Versöhnung durch Jesus gemeint haben. Es passt dann auch zum Rest seiner Aussage, nämlich, dass die Annahme Jesu Leben hervorbringt. Gott hat den Bund mit Israel und damit diese Verheißung aufgelöst. Hat er nicht. Erstens, die Israeliten, denen die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. So steht es in Römer 9, Vers 4. Oder die Verheißung des neuen Bundes erfüllte sich bereits für diejenigen Juden, die Jesus als Messias schon anerkannt haben, beispielsweise die Jünger oder die 3000, die sich zu Pfingsten bekehrt haben. Das war ja nur der Anfang. Und drittens, hinsichtlich der Auswahl Gottes sind sie Geliebte um der Väter willen, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Römer 11, Vers 28 und 29. Viertens, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Römer 11, Vers 2. Was denn, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Das ist eine Frage, die in Römer 3, Vers 3 gestellt wird. Welche Rolle spielt nun das Judentum für die Gemeinde? Erstens, die Stellung der Gemeinde. Die Gemeinde ist auf dem Fels, in Klammer auf Petrus, der jüdisch war, aufgebaut. Die Gemeinde ist aufgebaut auf der Grundlage der jüdischen Apostel und Propheten, wobei Christus selbst der Eckstein ist. Epheser 2, Vers 20. Juden, und zwar die 12 Jünger Jesu, sind die Grundsteine der Gemeinde und auch des neuen Jerusalems. So steht es in Offenbarung 21, Vers 14. Zweitens, die Juden und Heiden zusammen bilden die Gemeinde, sind in einem neuen Menschen vereint, steht in Epheser 2, Vers 15. Die Heidenchristen sind Miteinverleibte und Mitgenossen der Verheißungen in Christus durch das Evangelium, Epheser 3, Vers 6. Sie sind nun Mitbürger der Heiligen Israels und Gottes Hausgenossen. Die Heidenchristen haben Anteil an den göttlichen Gütern Israels. Römer 15, Vers 27. Drittens, Juden und Heiden haben ein Erbteil erlangt. Epheser 1, Vers 11 bis 14. Die Gemeinde ist damit eindeutig mit Israel verwandt. Auch sind sie nun keine Ausgeschlossenen und Fremdlinge gegenüber Israel und seinen Bündnissen und Verheißungen mehr, sondern sie sind Israel durch Christus nahegebracht und letztlich Miterben, aber nicht Alleinerben von Abrahams Verheißungen. Galater 3, Vers 29. Eine weitere Beziehungsebene ist die der Eingepfropften in den Ölbaum, den sich die Gläubigen aus den Nationen mit den gläubigen Israeliten teilen und dessen Wurzel und tragender Stamm jüdisch ist. Römer 11, Vers 17. Aus Israel, aus dem Stamme Juda, kommt die Wurzel des Ölbaums, nämlich Jesus. Die Wurzel Isais, der veredelte Ölbaum, ist ein Bild für die gemischte Gemeinde. Sechstens. Die 12 Tore des neuen Jerusalems sind bezeichnet nach den Namen der 12 Stämme der Söhne Israels. Offenbarung 21, Vers 12. Diese Aufzählung macht deutlich, dass die Gemeinde Israel nicht ersetzt hat. Sie darf sich mit Israel freuen. Sie ist Teilhaber der Bündnisse und Verheißungen Israels, weil sie Teil des geistlichen Israels, des Israel Gottes ist. Israel wurde nicht durch die Gemeinde ersetzt, sondern die Gemeinde des alten Bundes wurde durch die Gemeinde des neuen Bundes ersetzt. Aber als Gegenzug zu dieser römisch-katholischen Ersatztheologie gibt es auch eine biblische Ersatztheologie. Und hier stelle ich mal einige Sachen gegenüber. Und zwar wurden ersetzt das alttestamentliche Opfer durch das einmalige Opfer Christi. Der alttestamentliche hohe Priesterdienst durch den hohen Priester Jesus. Das Gesetz der Sünde und des Todes durch das Gesetz des Geistes des Lebens. Die Tora auf Steintafeln durch die Tora auf fleischerne Herzen in 2. Korinther 3, Vers 3. Der Wandel im Fleisch durch den Wandel im Geist. Der alte Bund durch den neuen Bund. Zeremonien des alten Bundes durch Taufe, Abendmahl des neuen Bundes. Die Gemeinde des alten Bundes durch die Gemeinde des neuen Bundes. Das treue Israel des alten Bundes durch Israel Gottes, in Klammer Juden und Heiden. Der ungläubige Teil Israels durch Gläubige aus den Nationen. Die physische Beschneidung durch die geistliche Beschneidung der Herzen. Widerspenstige Zweige durch willige heidnische Ölbaumzweige. Auserwähltes Volk Israel durch auserwähltes Volk aus allen Nationen und einem Überrest aus Israel. Also Ersatztheologie ist richtig betrachtet biblisch korrekt. Allerdings bleibt es dabei, die Wurzeln unseres Glaubens ist jüdisch, denn Christus, die Wurzel des Ölbaums, ist jüdischen Ursprung und deshalb kommt unser Heil aus den Juden. In Römer 11, Vers 18 sagt Paulus von dem alttestamentlichen Volk, es sei jener Ölbaum. Worin liegt nun der Unterschied zwischen der falschen und der biblischen Ersatztheologie? Wenn ich das richtig verstanden habe, liegt er eigentlich in der Überheblichkeit der wilden Zweige, die in den Ölbaum hinzugefügt wurden. Die jetzt so tun, als gäbe es nur noch die ehemals wilden, nun aber veredelten Zweige und diese hätten die natürlichen Zweige völlig ersetzt. Es ist zwar richtig, dass die alttestamentliche Gemeinde durch die neutestamentliche Gemeinde ersetzt wurde, aber nur im Sinne des Rechtsstandes vor Gott, nicht im Sinne ihrer Zusammensetzung. Denn die wurde ja nicht komplett ausgetauscht, sondern nur verändert. Ersetzt wurde nur der Teil Israels, der widerspenstig war und aus dem Ölbaum herausgeschnitten wurde. Es wäre falsch zu behaupten, die Kirche sei nun die wahren Erben der Verheißungen. Das wäre eine sogenannte Enterbungstheologie. Obwohl die Bibel, die ganz klar lediglich hier als Miterben und Mitteilhaber bezeichnet, die Gemeinde, das Israel Gottes, die neutestamentliche Gemeinde, besteht aus wiedergeborenen Juden und aus Heiden und ist eine Neuschöpfung. Wiedergeborene Juden, das ist das, was man heute immer wieder unter messianischen Juden versteht. Viele Verheißungen an Israel erfüllen sich an der Gemeinde. Zum Beispiel der neue Bund, der in Jeremia 31, Vers 33 beschrieben wird. Da steht, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Die Gemeinde, die Juden beinhaltet, stellt sozusagen das geistliche Israel dar. Die Verheißungen werden sich aber auch an einem Überrest, dem sogenannten Israel nach dem Fleisch, noch erfüllen, das nach der Einsammlung Gottes aus allen Nationen in der Endzeit, also was noch vor uns liegt, ebenfalls in den neuen Bund eintreten wird. Nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Der Überrest aus dem Israel nach dem Fleisch, das Volk Israel, wurde aufgrund von Götzendienst und Rebellion durch göttliche Züchtigung und Strafe für eine lange Zeit beiseite gesetzt. In dieser Zeit gewährte Gott den Heiden zu herrschen. Diese Zeit der Heiden begann, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, 584 vor Christus mit Nebukadnezar, als er den Tempel in Jerusalem zerstörte. Und diese Zeit wird enden, wenn die Vollzahl der Nationen ins Reich Gottes eingegangen sein wird. So steht es in Römer 11, Vers 25. Und während dieser Zeit entstehen vier Reiche, die über Israel herrschen werden. Das sind diese vier Reiche, die in Daniel 7 beschrieben werden, wo der Nebukadnezar den Traum hatte von diesem Stein, der den Berg runterrollt und über diese Statue rollt, die aus vier verschiedenen Materialien sich zusammensetzt. Doch danach werden eine geringe Anzahl gläubiger Juden, ein Überrest im messianischen Reich mit Christus, dem Thronfolger Davids, gemeinsam das Reich Gottes regieren, wie Gott es Israel verheißen hat. Es wäre demnach falsch zu sagen, dass die Gemeinde diesen Herrschaftsanspruch übernommen hätte. Die Gemeinde herrscht zusammen mit einer Auswahl aus Israel über das geistliche Reich Gottes. Aber Gott hat sein Volk niemals verstoßen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen will, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen rechtschaffenen Spross hervorsprießen lassen, welcher Recht und Gerechtigkeit schaffen wird auf Erden. In jenen Tagen soll Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihr geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jeremia 33, Vers 14 bis 16. Haben die Gläubigen, also auch wir, eine spezifische Aufgabe gegenüber den gläubigen Israeliten? Ist jetzt eine Frage. Und da schreibt der Paulus in Römer 15, Vers 27, zeigt auf, beziehungsweise er schreibt, dass wir Teilhaber ihrer geistlichen Güter geworden sind. Das heißt also, wir haben etwas von ihren geistlichen Gütern bekommen, was uns sogar zu Schuldnern Israels macht. Das schließt ein, dass wir für sie zu beten und sie finanziell zu unterstützen haben. Und der Paulus ist ja auch bei seinen Missionsreisen hat er immer Geld eingesammelt, dass er selbst auch mal, wie er das beschreibt, persönlich in Jerusalem der verfolgten Gemeinde gegeben hat. Und vielleicht gilt ja das auch heute noch. Und zweitens, in Psalm 122, Vers 6 steht, erbittet Heil für Jerusalem. Ruhe sollen die haben, die dich lieben. Das heißt, da ist eine Verheißung dran geknüpft. Wenn man also Heil für Jerusalem erbittet, dann wird man Ruhe haben. Und drittens, Jesaja 62, Vers 6 bis 7, auf deine Mauern, Jerusalem, habe ich Wächter bestellt, den ganzen Tag und die ganze Nacht werden sie keinen Augenblick schweigen. Ihr, die ihr den Herrn erinnert, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm, also Gott, keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichtet und bis er es zum Lobpreis macht auf Erden. Wenn man jetzt so die letzten Tage, Wochen, Monate zurückverfolgt, dann kann man noch nicht sagen, dass das schon erreicht wäre. Also das liegt noch in unserer Zukunft. Was geschieht aber, wenn die Gemeinde Israel ersetzt oder ablehnt? Also das wäre jetzt der Fall, wenn man weiter an dieser Ersatztheologie festhalten wollte. Dann kann man sagen, sie nehmen alle alttestamentlichen Verheißungen, die Israel und Juda gelten, für sich in Anspruch. Und das würde zur Verwirrung führen, denn es gibt Teile in der Bibel, die besonders hier Prophezeiungen, die eben für das verstreute Jerusalem gelten und welche sich erst kurz vor der Wiederkunft Jesu bekehren wird. Und das ist nicht auf die Gemeinde übertragbar. Zweitens, wenn Sie das Alte Testament praktisch, Sie lehnen praktisch auch das Alte Testament damit ab, wenn Sie daran festhalten wollten. Drittens, viele Passagen im Neuen Testament ergeben schlichtweg keinen Sinn und stiften Verwirrung, wenn die Gemeinde Israel ersetzen will. Viertens, die Gemeinde verpasst den Plan Gottes. Fünftens, die Gemeinde rühmt sich damit gegen die natürlichen Zweige, also die nicht ausgeschnitten worden sind von der Wurzel. Sie werden als hochmütige Zweige aus dem Ölbaum herausgebrochen werden. Sechstens, sie bekennen Gottes Untreue zu seinen Versprechen und lästern damit Gott. Also sie sagen, Gott hat nicht recht, wenn das so wäre. Und siebtens, sie unterdrückt die biblische Wahrheit Gottes. Ist Israel noch das auserwählte Volk Gottes? Natürlich müssen wir auch sehen, dass es im neuen Bund einen Auserwählten gibt, und das ist Jesus, der Knecht Gottes. Und in ihm müssen sich alle bergen, die berufen sind, denn es gibt im neuen Bund nur noch Auserwählte in Christus. In Galater 5, Vers 6 steht, weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung in Christus. Oder Galater 6, Vers 15, sie werden ihre Erwählung festmachen müssen in Christus, genau wie wir. Sie, die Juden, werden Gott gemeinsam mit den Auserwählten aus allen Nationen eine heilige Nation, eine königliche Priesterschaft und ein Volk zum Besitztum. So steht es in, das ist das, was Gott eigentlich von Israel wollte. Und das hat Mose in 2. Mose 19, Vers 6 aufgeschrieben und der Petrus hat es in seinem Brief 2, Vers 9 auch erwähnt. Darum lässt sich schließen, dass es seit der Ablehnung des Messias kein auserwähltes Volk Israel mehr gibt. Auserwählt sind alle, die in Christus sind, dem Auserwählten geborgen sind, Juden und Griechen, das Israel Gottes. Israel hat den Messias verworfen und damit seine pauschale Auserwähltheit als ganzes Volk verspielt. Heute sind die Israeliten in dem Sinne auserwählt und berufen, genau wie wir Heiden auch. Alle, die der Berufung zur Sohnschaft folgen, diese sind Gottes Kinder und damit sein auserwähltes Volk und seine heilige Priesterschaft. Wie sieht Gott Israel? Unsere Ansicht über die Juden dürfen nicht der menschlichen Willkür entsprechen, sondern müssen sich an Gottes Offenbarungen orientieren. Wir sollen lieben, was er liebt, und ablehnen, was er hasst. Was sagt also die Bibel darüber? Erstens, Israel ist Gottes erstgeborener Sohn. Er hat eine Beziehung als Vater zu Israel, dem die Sohnschaft ist. Drittens, die Beziehung zu Israel wird auch als Ehe dargestellt. Dort ist Israel die Jungfrau, die er mit ewiger Liebe liebt. Auch wenn Israel Gott immer wieder enttäuschte, bis dahin, dass er Hass aussprach, seine Liebe verweigerte und ihnen einen Scheidebrief gab, so war doch sein Herz bald darauf wieder ganz und gar von Mitleid erregt und er fragte sich, wie er sie denn völlig preisgeben konnte. Viertens, Gott sandte seinen Sohn, um Israel zu erlösen, was aber leider nur wenige angenommen haben. Diese kleine Herde bezeichnet er als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm. Dieser Teil Israels ist in die Gemeinde Christi eingeschlossen und errettet. Der restliche Teil Israels wurde von Gott verworfen, weil sie seinen Sohn getötet haben. Sie wurden im Jahre 70 nach Christus gerichtet und ihre Nachkommen wurden verstockt und unter alle Nationen verstreut. Unter diesem Gericht stehen sie bis heute. Aber Gott wird einem Überrest eine letzte Gelegenheit geben. Er wird kurz vor seiner Wiederkunft diesen willigen, bußfertigen Überrest einsammeln. Um diese letzten beiden Punkte nochmal deutlich zu machen, möchte ich euch die Worte Jesu aus Lukas 29, Vers 27 ins Gedächtnis rufen. Da sagt Jesus selbst: Doch jene, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König würde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Oder auch die Worte von Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 51 bis 53. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, von dem Kommen des Gerechten vorher verkündigt, von dem Kommen des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Aber als sie das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen und gaben ihn und gegen ihn. Sie sind es, die einst riefen: Kreuzige ihn, kreuzige ihn, und sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ihre Ansichten über den Sohn Gottes haben die heutigen Juden noch nicht geändert. Deshalb gilt, solange sie ganz offensichtlich unter Gottes Gericht stehen, sind sie Bezeichnete, solche, die ausgeschnitten sind von Gott aus dem Ölbaum. Deshalb brauchen die Juden das Evangelium, das heißt Evangelisation, um gerettet zu werden. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und in geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Und so wird ganz Israel gerettet, wie es geschrieben steht. Es wird aus Zion der Retter kommen. Er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Römer 11, Vers 26 und 27. So, und ich sage jetzt einfach nochmal einen Satz. Den habe ich aus 2. Korinther 11, Vers 6 aufgeschnappt und habe den für mich als Rema-Wort genommen. Wenn ich aber auch ein Unkundiger in der Rede bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern in jener Weise und vor allem haben wir es euch gegenüber offenbar gemacht. Amen.